Im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran wird eine Frage intensiv diskutiert. Wird sich US-Präsident Donald Trump aktiv in den Konflikt einmischen und sich auf die Seite Israels schlagen? Die Signale, die dazu aus dem Weißen Haus kommen, sind nicht wirklich eindeutig. Gleiches gilt für die Republikanische Partei. Wir wollen das mit unserem Kollegen Colin McMahon erörtern. Hallo Colin.
Hallo Andreas.
Es ist irgendwie kaum anzunehmen, dass die US-Führung nicht über Israels Vorgehen unterrichtet war, obwohl das Weiße Haus mehrfach betonte, man sei nicht involviert. Andererseits ist ein Flottenverband mit einem zweiten Flugzeugträger in die Krisenregion entsandt worden. Wie schätzt du die Bereitschaft der USA ein, speziell von Donald Trump, sich aktiv in den Krieg einzuklinken?
Das ist wirklich schwer zu beurteilen jetzt, Andreas, weil vieles von dem, was jetzt im Krieg passiert, ist Irreführung und auch Irreführung gewesen. Davon ist zumindest auszugehen. Und bei Trump, man weiß nie, was bei ihm nur einer Laune entspricht und was wirklich einem strategischen Kalkül entspricht. Man hat das Gefühl jetzt, er spielt in mehrfacher Beziehung eine Art guter Cop, böser Cop-Spiel, sowohl mit den Israelis wie mit seinen Anhängern in den Vereinigten Staaten, damit keiner so wirklich weiß, was von ihm zu erwarten ist.
Muss man in diesem Zusammenhang das so einordnen, dass er halt das G7-Treffen in Kanada frühzeitiger verlassen hat, weil er entweder kein Interesse oder andere strategische Überlegungen hat?
Ja, das zeigt wirklich, dass die G7, die einst mächtigsten Länder der Welt, nur noch am Rande eine Rolle spielen. Der französische Präsident Macron hat noch behauptet, Trump würde jetzt einen Waffenstillstand erwirken wollen und Trump hat ihn dann gleich zurückgeschossen, dass das überhaupt nicht stimmt und dass Macron keine Ahnung hat, wovon er spricht. Also Trump schätzt nur Leute, die ihm nützlich sind. Er schätzt nur Leute, die stark sind und darunter fallen offensichtlich die G7 zurzeit nicht.
Ungewöhnlich ist ja auch, dass das Weiße Haus ziemlich offen kommuniziert hat, dass der Präsident eine Ermordung des iranischen obersten Religionsführers Khamenei ausdrücklich nicht zugestimmt habe. Andererseits hat Israels Premier Netanyahu schon ein paar Mal demonstriert, dass sich im Zweifel aus Washington nichts befehlen lässt. Wird Netanyahu im Fall Khamenei darauf verzichten, Trump zu desavouieren?
Naja, das sind Berichte, das sind Gerüchte aus dem Weißen Haus gewesen. Ich weiß nicht, wie viel man da glauben kann. Ich würde davon ausgehen, dass man Khamenei hätte ausschalten können, wenn man es denn gewollt hätte, so allumfassend, wie die Mossad-Informationen gewesen sind offensichtlich und wie die Schläge der Israelis waren. Ich denke, man will jemanden behalten, mit dem man tatsächlich dann einen Frieden verhandeln kann oder vielleicht der sich ergeben kann am Ende. Und dafür ist so ein alter Mann wie der Khamenei genau der Richtige.
Nicht nur Donald Trump legt ja ein uneinheitliches Verhalten im Zusammenhang mit dem Krieg an den Tag. Auch die Republikaner erscheinen uneins über ihre Haltung zum Krieg. Wer hat den größeren Einfluss, die sogenannten Interventionisten oder die sogenannten Isolationisten? Und lässt sich Trump davon irgendwie beeindrucken?
Ja, das ist eine Auseinandersetzung, die jetzt in den letzten Tagen hochgekocht ist zwischen so Leuten wie Tucker Carlson und Steve Bannon, die für eine America First Politik der Nichteinmischung stehen. Das heißt, es soll ein Ende der ewigen Kriege gehen, ein Ende der immerwährenden ausländischen Einmischung. Und dagegen steht die Pro-Israel-Fraktion, die auch in der Trump-Administration sehr stark vertreten ist, von Leuten wie Marco Rubio und Mike Huckabee, der Botschafter in Jerusalem, die ganz stark an der Seite Israel stehen. Und diese Auseinandersetzung, die bespielt Trump auf eine gewisse Weise. Er will zeigen, dass er bereit ist, einen Frieden mit den Iranern zu machen, dass er nicht ein Kriegstreiber ist, der immer nur draufhauen will, was man ihnen in seiner ersten Präsidentschaft vorgeworfen hat, dass er immer am Rande des Atomkrieges stehen würde. Trump will zeigen, dass er auch anderen zuhört, aber dass er grundsätzlich an der Seite Israels steht.
Gibt es eigentlich auch bei den Demokraten einen solchen, ich will jetzt nicht sagen Machtkampf, aber dass da Interventionisten und Isolationisten einander um die Vorherrschaft ringen, oder ist das nur ein Phänomen bei den Republikanern?
Naja, die Demokraten, die driften zurzeit ganz stark nach links. Da dominieren die schrillsten Stimmen, so wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die ja Zehntausende auf die Straße bringen mit einer explizit sozialistischen, linksradikalen Politik. Und die sind ganz stark pro Palästina und anti-Israel eingestellt. Und ich kenne eigentlich niemand jetzt Prominentes aus der demokratischen linken Ecke, die ganz stark für Israel eintreten.
Im nächsten Jahr sind ja Midterm-Wahlen in den USA. Hat das irgendeinen Einfluss auf eine Positionsbestimmung sowohl unter den Republikanern als auch bei Donald Trump?
Naja, man sieht ja, dass Trump unter Druck ist. Er hat beim ersten Mal im Weißen Haus erfahren, wie schnell so 4 Jahre oder die ersten 2 Jahre rumgehen können. Und da hat man schon die Mehrheit verloren im Kongress. Und er weiß jetzt vom 20. Januar an, dass er Vollgas geben muss. Und das hat er mit Elon Musk gemacht, mit diesen Doge-Bemühungen und auch mit seiner Außenpolitik, dass er gleich seinen Golfpartner und Immobilienkollegen Steve Witkoff überall hat rumreisen lassen, in dem Nahen Osten und nach Israel und nach Katar zu den Emiraten und dort eine Politik gemacht hat, die viele Leute in Israel sehr vor den Kopf gestoßen hat, sehr nah an den Kataris war. Steve Witkoff hat auch Geschäftsbeziehungen in der Höhe von $623 Millionen mit dem Emirat Katar gehabt. Und das hat viele besorgt in Israel. Aber es könnte vielleicht auch sein, und da gibt es diese Stimmen im Pro-Israel-Lager, dass das alles Teil eines genialen Plans war, ein abgekartetes Spiel, um sozusagen vorzugaukeln, dass Trump sich von Netanyahu distanziere, dass er doch lieber nur dem Geld folgt und sich von einem Jumbojet aus Katar bestechen ließe und dass die Iraner doch weniger zu befürchten hätten. Wobei Trump sich ganz klar geäußert hat. Im April hat er gesagt, ihr habt 60 Tage Zeit, um einen Atomdeal mit mir zu verhandeln. Und am 61. Tag ging es dann los. Und das war der 13. Juni, der Freitag der 13. letzte Woche. Das war genau der 61. Tag, wie angekündigt. Er hat wirklich einen Plan verfolgt. Und wie es scheint, war dieser Plan auch mit den Israelis und mit den Netanyahu abgesprochen. Und wenn man den Beobachter glaubt, dann war das wirklich ein abgekartetes Spiel, um die Iraner in Sicherheit zu wiegen, dass Netanyahus Sohn eine Hochzeit angekündigt hatte, die jetzt doch verschoben wurde, dass weitere Verhandlungen mit Steve Witkoff angekündigt wurden. Und die Iraner dachten also, jetzt geht es einfach weiter. Sie können wie bei den Europäern und bei Biden oder Obama einfach weiter verhandeln und verhandeln. Dann haben sich alle Generäle an dem Abend zusammengesetzt, die Luftverteidigung zu besprechen, und die Israelis haben dann einen Enthauptungsschlag ausgeführt. Also es kann wirklich sein, dass es ein von langer Hand eingefädelter, genialer Plan war, um die Iraner da in die Irre zu führen.
Ist es im Bereich des Möglichen, dass sich Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darüber abgestimmt hat, wie die USA und wie Russland auf die Eskalation jeweils des anderen, also zwischen Israel und dem Iran, reagieren?
Das ist durchaus möglich. Ich habe keine Andeutungen in der Richtung gesehen, aber ich habe gesehen, dass Putin den Iranern geraten hat, doch lieber an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Also das sind ja ungewöhnliche Töne aus Moskau, und entweder die sind da enger mit den Amerikanern in Kontakt, als wir es wissen, oder der Putin hat einfach die Zeichen der Zeit erkannt und hat gesehen, wie erfolgreich diese israelisch und vielleicht israelisch-amerikanische Kriegsstrategie jetzt im Nahen Osten ist und wie sich die Machtverhältnisse innerhalb von 4 Tagen jetzt radikal verschoben haben im Nahen Osten, und versucht da jetzt an Bord der Siegerseite zu sein.
Die USA sind ja nach wie vor der mit Abstand bedeutendste Unterstützer Israels, sowohl politisch-diplomatisch als auch militärisch. Man könnte also durchaus zu dem Schluss kommen, dass, egal was so berichtet oder behauptet wird, die USA bereits tiefer in dem Konflikt drinne stecken, als nach außen hin kommuniziert.
Es gibt auch diese Stimmen aus der MAGA-Bewegung, aus der America First Abteilung, egal ob Bannon oder Tucker Carlson, die befürchten, dass der tiefe Staat jetzt einfach weitergeht unter Trump, dass Leute dominieren, die Interessen der Rüstungsindustrie und des militärisch-industriellen Komplexes vertreten, die ein Interesse haben an diesen ewigen, immerwährenden Kriegen, und dass Donald Trump da jetzt auch eingelullt wird. Und so kommt dieser Bruch jetzt zustande mit dem offenen Schlagabtausch zwischen Tucker Carlson und Donald Trump, wo Trump Tucker als Spinner beschimpft hat und Tucker vor einem Ende der MAGA-Bewegung warnt, Steve Bannon sogar von einem Bürgerkrieg gesprochen hat, weil Bannon überzeugt ist, dass dieser tiefe Staat ausgerottet werden muss und dass es nur diese eine Chance gibt, wenn Trump Präsident ist, und dass Leute, die für die alten republikanischen Werte stehen, so wie militärische Einmischung und starkes Amerika, starke Militärinterventionen, dass die jetzt aus dem Machtapparat vertrieben gehören.
Schönes Stichwort, denn es wird ja auch viel darüber spekuliert, dass Israel das Ziel verfolge, einen Regime-Change im Iran zu forcieren. Wie realistisch und erfolgversprechend ist das?
Ich glaube, das kam ein bisschen durch die Dynamik dieser Angriffe und dieser Erfolge. Zuerst ging es ja nur darum, dass die Israelis dafür sorgen wollten, dass die Iraner keine Atombombe bauen könnten. Es gab ja Enthüllungen Ende Mai, dass sie 60-prozentiges Uran anreichern, was eigentlich nur mit einem Bombenbau zu erklären ist. Aber jetzt, da die Angriffe so gut gelaufen sind, die Angriffe vom Mossad so erfolgreich waren, der ganze Generalstab eliminiert werden konnte, Natanz anscheinend als Anreicherungsanlage völlig zerstört wurde und die Israelis tatsächlich die Lufthoheit über den Iran haben, mehren sich die Stimmen, die sagen, ja, jetzt müssen wir der Schlange den Kopf abschlagen. Und auch in der persischen Exilgemeinde, in der Oppositionsgemeinde und auch am Boden im Land, mehren sich die Hoffnungen, dass vielleicht das islamische Regime jetzt dem Ende entgegengeht. Und da ist aus israelischer Sicht ja doch einiges dafür zu sagen. Auch die Saudis und die Golfstaaten werden nichts dagegen haben, wenn ihr größter Gegenspieler und größter Feind, das islamische Regime, von der Landkarte verschwindet. Wie das weitergeht, können wir nicht wissen. Sind die Iraner am Boden stark genug, um dieses Regime abzuschütteln? Es gab Angriffe auf die Basiji und die Revolutionsgarden. Also das sind die grausamsten Milizen des Regimes. Jetzt hat man das Evin-Gefängnis angegriffen und es gibt Vorschläge, da die Mauern und die Wachtürme zu sprengen und die Freilassung der politischen Gefangenen zu erreichen. Das würde ja schon in diese Richtung gehen. Ob es dann in Anarchie endet und Chaos oder ein Wiederaufblühen eines demokratischen, liberalen Irans, das kann natürlich keiner wissen.
Da fiele mir noch zu ein, vielleicht eine Anmerkung, dass wir im Westen uns vielleicht mehr erhoffen, als tatsächlich da ist. Denn es ist ja nicht nur im Iran so, meiner Wahrnehmung nach, dass gar nicht so viele oder eine überwältigende Mehrheit tatsächlich bereit ist, die gegenwärtige Regierung in Teheran hinwegzufegen. Und umgekehrt ist es ja nicht so, dass in den arabischen Staaten auf der arabischen Halbinsel die Bevölkerung mehrheitlich genauso denken wie ihre Regierung oder ihre Herrscherhäuser. Machen wir uns im Westen eventuell etwas vor, was diese Möglichkeit des Regime Change angeht?
Naja, ich bin mit der persischen Opposition in Kontakt. Ich habe da sehr gute Kontakte, die alle davon ausgehen, dass es genug Widerstand am Boden gibt. Wir haben ja die Massa Amini-Unruhen gesehen, die brutal und gewaltsam niedergeschlagen wurden. Auch 2019 wurden 1500 Demonstranten vom Regime niedergebetzelt, bevor die Demonstrationen beendet werden konnten. Also ich glaube schon, dass da eine große Unzufriedenheit am Boden im Iran ist und ein Bedürfnis nach Freiheit. Und ich sehe da schon das Potenzial für eine Wende. Die Perser sind ein unglaubliches Kulturvolk. Ich bin immer wieder beeindruckt von den Menschen, die ich treffe, für die Leidenschaft, die sie für ihr Land aufbringen und für die Demokratie. Natürlich sieht man das als Amerikaner vielleicht anders. Ich weiß, die Deutschen, die haben ein anderes Verhältnis zum Iran. Schon seit der Bader-Meinhof-Zeit wurde der Schah hier verteufelt und das Regime eher mit Samthandschuhen angefasst. In Amerika gab es gleich am Anfang dieses Geiseldrama und seitdem haben wir eine schwierige Beziehung zu der Islamischen Republik. Die Oppositionellen, die ich kenne, die warten alle auf diesen Tag und vielleicht ist er auch wirklich jetzt gekommen.
Es wird ja viel diskutiert, auch ob eventuell der Kronprinz Reza Pahlavi eventuell in den Iran dann zurückkehren könnte und eine Regierung aufbauen könnte. Wohlgemerkt eine Regierung, keine neue Monarchie, denn das ist ja schon einmal schiefgegangen 1953 und endete dann 1979 in der Islamischen Revolution, dass der Westen den Schah dort oder die Pahlavi-Dynastie dort installierte. Wie verhalten sich die USA im eskalierenden Krieg zwischen Israel und dem Iran? Wird US-Präsident Donald Trump zugunsten Israels in den Krieg eingreifen? Wir sprachen über diese Fragen mit unserem Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Vielen Dank, Colin.
Danke, Andreas.